Mein heutiger Gast ist Andreas Bartmann, Geschäftsführer von Globetrotter, Präsident des Handelsverband Nord, Vizepräsident des Handelsverband Deutschland und Vizepräsident des Bundesverband Textilhandel. Ein hochgeschätzter Experte des deutschen Einzelhandels.
Die Branche ist sicherlich ein ganz starker Innovationstreiber gewesen und hier sind sehr viele ganz elementare Themen entwickelt und auch aus der Begeisterung heraus neu in den Markt reingekommen. Und das muss man sich natürlich auch mal bewusst sein, dass einfach auch Handels- und Vertriebskonzepte nicht auf unendlich angelegt sind, sondern dass man sich auch hier permanent anpassen muss. Generell muss ich mal mit einem Missverständnis aufräumen, dass man irgendwo glaubt, Online-Business heißt Pakete verschicken. Ne? Das heißt es beileibe nicht, sondern es geht ja im ersten Schritt darum, dass ich mit meinem Geschäft, auch mit dem kleinsten Geschäft, digital erstmal signalisiere, hier bin ich.
Ja, und damit herzlich willkommen beim Retail Talker, dem Podcast über Innovation im Einzelhandel und die Zukunft von Innenstädten und Handelsplätzen. Mein Name ist Wolfgang Krogmann und ich unterhalte mich hier mit Managern, Machern und anderen schlauen Menschen, die sich trauen, etwas Neues zu wagen. Andreas Bartmann ist seit 1989 Geschäftsführer der Firma Globetrotter und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Globetrotter Ausrüstung seit seiner Gründung im Jahr 1979 mit einem gewissenhaft ausgewählten Sortiment an Reise- und Outdoor-Equipment zu einem der größten europäischen Autohändlern herangewachsen ist. Ob im Versand oder in den Filialen. Der Firmenname steht für kompetente Beratung und hochwertige Qualitätsausrüstung im Bereich Outdoor und Reisebedarf. Globetrotter hat schon früh angefangen, ein Omnichannel-Anbieter zu werden. Zu Zeiten, als dieses Wort eigentlich noch wirklich gar nicht gebraucht wurde. Außerdem hat man immer am Service gearbeitet und stetig seine Angebote für die eine besondere Community ausgebaut. Heute finden in den sogenannten Clubhütten Vorträge und Workshops statt und man kann passgenaue medizinische Beratung für das Reisen bekommen. In den hauseigenen Werkstätten wird dem Care- und Repair-Angebot das Thema Nachhaltigkeit zusammen mit dem grünen Angebot der Anspruch gelebt, der führende Outdoor-Anbieter im Bereich Nachhaltigkeit zu sein. Alle 3 Monate erscheint ein Kundenmagazin mit einer Auflage von über 400.000 Exemplaren, das Lust auf Reisen und Kaufen macht. Globetrotter hat also vieles bereits umgesetzt, an dem andere sich nun ebenfalls versuchen. Ich habe ein ausführliches Gespräch mit Andreas Bartmann geführt, in dem er die Geschichte und Entwicklung anschaulich näher bringt. Es gibt Teil 1, nämlich das, was jetzt gleich kommt, über das Geschäftsmodell und Teil 2 über Führung und Weiterentwicklung seiner Mitarbeiter. Es lohnt sich, jeden Teil bis zum Ende zu hören. Also, listen to us. Ja, also ich bin heute hier bei der Firma Globetrotter und sitze hier mit Andreas Bartmann in der Filiale am Wiesendamm, wo in der Nähe das alles mal angefangen hat und freue mich erstmal hier zu sein. Schönen guten Tag, Herr Bartmann. und würde mal sagen, fangen wir doch mal an, ein bisschen mit Ihrer eigenen Geschichte hier bei Globetrotter.
Ja, die eigene Geschichte ist schon relativ lang, 40 Jahre. Gut gibt es das Unternehmen, 40 Jahre arbeite ich für das Unternehmen und habe an für sich früh die Begeisterung für den Handel entdeckt, was historisch gar nicht so vorgeprägt war, denn ursprünglich bin ich von der Ausbildung technisch ausgerichtet gewesen, habe hier in Hamburg Mess- und Regeltechnik gelernt, damals noch bei den HLW, heute Vattenfall, habe dann ein Studium der Produktionstechnik gemacht und habe an für sich dort auch mit großer Begeisterung das Studium abgeschlossen, habe aber dann doch mein Herz sprechen lassen und habe gesagt, also das Thema Reisen, die Idee Globetrotter Produkte anzubieten, das ist an für sich das, was ich will. Und ja, es hat an für sich auch gezeigt, dass man im Handel Spaß haben kann, Kontinuität haben kann und auch durchaus Karriere machen kann.
Ja. Und hat denn das, waren Sie denn selber früher Wanderer oder Outdoor-Sportler oder wie kam der Bezug?
Ja, also das muss man schon zugeben, dass man da so ein bisschen ein Hobby zum Beruf gemacht hat. Ich habe schon sehr früh damit begonnen, mit Freunden viel zu reisen. Ich war sehr aktiv damals im Alpenverein. Wir sind haben sich überall, wo man klettern konnte, klettern gegangen und bin dann über die Kontinente weitergekommen und habe einfach meine Begeisterung darüber gefunden und hat dann auch erkannt, wie wichtig das Thema Ausrüstung, Community, Beratung ist. Und da kam also auch dieser Gedanke raus, dann im Handel, weil es damals sowas auch gar nicht in der Form gab, letztendlich zu entwickeln mit Freunden zusammen. Und ja, und das ist so dieser klassische Weg, dass man eben aus der inneren Begeisterung durchaus was erreichen kann. Und dadurch bin ich einfach sich da reingekommen. Reisen tue ich bis heute noch. Also das Thema Reisen hat mich einfach sich bis heute fasziniert. Und ich bin einfach sich auch mit meinen damaligen Freunden, die anfänglich meine Reisepartner waren, immer noch zusammen. Und wir gönnen uns einfach sich zumindest alle 2 Jahre mal in sehr abgelegene Gebiete tolle Themen zu machen, ob wir uns dann irgendwo in der Wildnis Kanadas absetzen lassen und dann 1-2 Wochen dann die Flüsse entlang paddeln oder mit Schlittenhunden durch Spitzbergen jagen oder im Hindukusch mit Nomaden unterwegs sind. Also das sind immer so Sachen, die immer wieder faszinierend sind. Und vor 3 Jahren waren wir, das war auch immer mein Traum gewesen, in Tibet mal um den Kailash herumzulaufen.
Ach, das würde ich auch gerne mal machen.
Aber sich immer begeistert hat. Also das ist an sich immer noch schaffe ich es. Aber man merkt an sich so, wenn man seine früheren und jetzigen Reisen so gemacht hat, das Alter hat schon eine gewisse Einflussnahme und insoweit sagen wir uns dann immer hämisch auf, wie viel gute Sommer haben wir noch, weil wir so eine gleiche Liga, alles so zwischen 60 und 65 sind und insoweit genießen wir das umso mehr dann.
Ne? Ja, ja. Und Globetrot ist ja 1979 gegründet worden und da waren Sie dann anfangs Kunde auch hier? Und
ja, ich war so gleich nachdem der Laden aufmachte, sofort vor der Tür und haben gesagt, Mensch, das ist genau das was. Und bin dann praktisch von einer Woche von der einen Seite auf die andere Seite des Tresens gewandert und war dann als studentische Aushilfe anfänglich tätig und konnte dann das Thema Handel mal erschnuppern, diese Begeisterung, die Faszinationswelt Handel, also auch zu erleben, die mich dann auch gefangen hat. Und soweit war das natürlich eine ganz andere Szenerie. Das war wirklich sehr stark zusammengebastelt auf 150 Quadratmeter und einigen IKEA-Regalen hatte man sich dann irgendwo so ein paar Produkte zusammengekauft und danach begann dann wirklich so eine kometenhafte Entwicklung und mit allen Höhen und Tiefen, aber immer mit einem nach vorne dann.
Ja, und jetzt ist die Firma über 40 Jahre alt und immer noch erfolgreich am Markt. So, was waren die Erfolgstreiber der letzten 40 Jahre?
Ja, die Erfolgstreiber waren natürlich anfänglich irgendwo auch in einer Nische zu sein und eine sehr hohe Exklusivität in dieser Nische zu haben. Das heißt also, das Thema Wettbewerb und Abgrenzung vom Markt und vom Wettbewerb hat uns natürlich sehr viel Kunden zugebracht und soweit waren wir auch hier was Besonderes. Man war auch bereit, weiter anzufahren. Und soweit war das schon also auch so ein Mainstream gewesen, jetzt einfach auch weg vom klassischen Strandurlaub, mehr aktiver zu werden, mehr herumzureisen. Und wir sind aber sich auf dieser Welle sehr, sehr gut mitgeschwommen und konnten dann also auch zeitnah filialisieren in andere deutsche Großstädte hinein. Aber der richtige Durchbruch kam an für sich erst dadurch, nach vor 20, 25 Jahren, dass das Thema Outdoor sehr viel urbaner geworden ist. Also wir sind ja gewachsen mit einem sehr starken Core-Bereich, Leute, die sehr, sehr anspruchsvoll und besonders gereist sind. Und das war natürlich auch eine gewisse Schwellenangst für viele. Und sage, das sind immer die ganz Wilden, die auf die höchsten Berge, in die größten Wüsten und tiefsten Urwälder krabbeln. Das ist nichts für mich. Und soweit hatten wir dann für sich immer auch das Problem, dass wir nur einen kleinen Teil an für sich der möglichen Kunden erreicht haben. Und nachdem man dann eben auch mal mit seiner Trekkinghose oder seiner Gore-Tex-Jacke ins Büro gegangen ist, sich dann auch nach außen anders committed hat, wurde das die ganze Branche in sich kommerzieller dann, also auch schicker, stadtfeiner. Und sicherlich hat das Thema Textil eine sehr große Bedeutung für die Branche. Ursprünglich war man sehr wesentlich durch Schlafsäcke, Rucksäcke und Zelte geprägt. Das machte dann immer so 80% des Umsatzes aus. Mittlerweile ist natürlich der Textil- und Schuhpart der wesentlich größere geworden. Und wenn ich mich so an die ersten Kollektionen erinnere, das war dann eben Unisex. Sie ging dann von S bis XXL und der Unterschied zwischen Mann und Frau war so nicht gegeben. Da war es oben kariert und unten grün. Und das erschloss sich natürlich nur wenigen Menschen. Und nachdem eben Marken und Industrie und Branche erreicht haben und auch erkannt haben, sich dort weiter zu öffnen, das Ganze stadtfeiner geworden ist, sind wir mittlerweile in einer Situation, dass wir an und für sich mit unserem Sortiment, unseren Produkten fast jeden zweiten erreichen und auch ansprechen können. Mhm. Und das generiert natürlich auch ein ganz anderes Marktvolumen.
Ja, man sieht ja Spaziergänger, Menschen, die mit ihrem Hund abends noch rausgehen, die haben auch alle die Jack Wolfskin-Jacke an, die eigentlich mal für was anderes gedacht war, aber heute eben salonfähig ist im besten Sinne des Wortes.
Es ist ein Stück Lebensgefühl, was man damit zeigt. Dann, ne? Mhm. Und das muss man natürlich auch sagen, dass parallel einhergehend natürlich auch die Wettbewerbssituation eine andere geworden ist. Dann, ne? Und insoweit gab es so damals in den ersten 10 Jahren, gab es vielleicht 10, 15 Geschäfte bundesweit und jeder hatte so sein Territorium gehabt. Mhm. Und soweit muss man natürlich auch sagen, dass jetzt die Durchmischung eben aus dem Fachgeschäft in den Sporthandel, aber auch in die Modebranche eine ganz andere geworden ist. Die Abgrenzungen, die Grenzen, die schwimmen. Und das hat natürlich dann auch irgendwo den Markt etwas schwerer definieren lassen. Aber was Spannende ist an sich, dass nach wie vor 40 Jahren hat es Segment Outdoor nicht gegeben. Und mittlerweile ist es mit gut über 20% der größte Marktanteil des deutschen Sporthandels geworden. Also soweit ist das ein Aufruf, es ist eine Dominanz, es ist eine Wichtigkeit. Und man sieht es ja auch, dass große internationale Konzerne, wenn man nochmal so ein Adidas nimmt, also sagen, also ohne Outdoor können geht's wir auch nicht. Das ist für uns also auch ein ganz wichtiges Statement für unser Unternehmen.
Ja, ja. Naja, auch die ganzen Funktionalitäten, die für Outdoor entwickelt worden sind, die sind ja auch so ein bisschen in den privaten Bereich dann rübergeschwappt, ne? Eben eine wasserdichte Jacke zum Spazierengehen und Reißverschlüsse, wo nichts durchläuft und all solche Funktionen.
Die Branche ist sicherlich ein ganz starker Innovationstreiber gewesen und hier sind sehr viele ganz elementare Themen entwickelt und auch aus der Begeisterung heraus neu in den Markt reingekommen, die mittlerweile vielfach zu einer Selbstverständlichkeit geworden sind. Das Thema Atmungsaktivität im Textilbereich hat es an sich vor 40 Jahren überhaupt nicht gegeben. Mittlerweile ist es an sich zu einer Selbstverständlichkeit geworden, auch bei aktiven Bewegungen an sich auch ein gutes Körperklima zu haben und was auch eine sehr schöne Entwicklung im Textilbereich ist, also auch wieder so ein Rollback zu Naturfasern. Wir haben hier mittlerweile erhebliche Umsatzanteile im Bereich Wollunterwäsche, wo jeder sich erstmal sagt, es ist ganz schlimm und ganz kratzig. Wenn man gerade sieht, was so aus dem Bereich Neuseeland da an Waren kommen, die einfach einen Seidencharakter haben, die Leute, die auch das massiv kaufen, weil die einfach sagen, also ich habe mich noch nie so wohl gefühlt und mit meinen Aktivitäten so angenehmes Körperklima gehabt. Ne? Und das trägt einfach auch dazu bei, dass man seine Aktivitäten, das muss nicht das Wandern sein, das kann aber sich das Spazierengehen oder das vor die Tür gehen mit dem Hund sein, genauso das Golfspielen, das Fahrradfahren, also es findet eine sehr, sehr breite Anwendung.
Ne? Ja, ich habe diese Funktionalitäten auch beim Skifahren kennengelernt und bin auch sehr froh, dass es so Wollqualitäten gibt, die auf der einen Seite warm halten, aber auch Feuchtigkeit und Wärme wieder sozusagen nach außen oder die Feuchtigkeit abgeben, damit man dann nicht irgendwann anfängt zu frieren, weil ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass man heute mit so einem reinen 100% Baumwoll-Shirt früher Sport gemacht hat. Die waren dann total durchgenässt und heute sagt man, nee, das muss unbedingt eine Funktionsbekleidung sein.
Aber es gab ja auch nichts anderes.
Und, nee, das stimmt.
Das Anfängliche, ich meine, es gab schon relativ früh diese Funktionstextilien, die einen hoch unangenehmen Tragekomfort hatten. Sie hielten die Haut zwar trocken und der schlimmste Effekt war an sich gewesen, dass das Zeug höllisch gestunken hat. Also, das ist ja auch so bei Outdoor-Aktivitäten, dass man dann irgendwo auch ein bisschen abseits der Zivilisation ist und da war so das Geruchsorgan sehr stark belastet gewesen streckenweise. Aber das ist ja auch gerade bei dieser Wollunterwäsche das Schöne, dass man ja auch trotz Aktivität einfach auch hier immer mal sich auch noch im Kreise seiner Lieben ganz gut bewegen kann, ohne dass die Nase gerümpft wird. Dann.
Ja, zum Thema Finalisierung. Also zum einen war das ja, dass Globetrotter eigene Stores aufgemacht hat, die ganz neu entstanden sind, aber auch gleichzeitig ja bestehende Geschäfte aufgekauft hat, um das Netz zu erweitern, ne?
Ja, das ist so eine Parallelität gewesen, die und der erste Ansatz war, wo sich bei uns aus dem Geschäft aus Hamburg heraus tatsächlich, dass wir erst online gegangen sind und dann in die Filialisierung gegangen sind. Wir waren hier auch eines der ersten Pioniere, die wirklich auch ganz stark auch erfolgreich sich im Markt positioniert haben. Wir waren schon Anfang der 90er dort mit Internetseiten präsent, hatten parallel natürlich einen sehr großen Katalog, aber haben an für sich durch dieses Medium erkannt, einerseits wie hoch die Nachfrage und der Bedarf bundesweit ist, dass natürlich viele Kunden, die jetzt über den Online, auch über den Katalog zu uns im Kontakt standen, gesagt haben, warum habt ihr kein Geschäft bei uns oder wann kommt ihr endlich in unsere Stadt? Und wir haben natürlich auch dort sehr gute Kundenzahlen gehabt, also insbesondere eine Markttransparenz und auch gesehen, wo sich gewisse Potenziale generiert haben. Potenziale sicherlich einhergehend mit dem Weg, dass es dort überhaupt keine Geschäfte in unsere Richtung gab, aber auch, dass es dann Geschäfte in der Form gab, aber die dann eben altersbedingt aufhören wollten oder gesagt haben, also wir haben einfach auch finanziell nicht das Interesse, das weiter zu skalieren. Und dann kamen so die ersten Filialisierungsschritte nach der.
Was war der nächste?
Ja, der erste große war merkwürdigerweise Dresden gewesen, weil gleich nach der Grenzöffnung kam, Dresden ist da so dieses Mekka, also auch globales Mekka für die Sportkletterei, für die Extremkletterei und war für viele eben auch fast oder gar nicht erreichbar gewesen. Und so war plötzlich die Grenze offen und mit der Grenzöffnung waren am Folgetag also auch eine Gruppe von Kletterern hier in Hamburg gewesen, die uns natürlich auch über einen Katalog kannten und dann sofort bei uns an der Tür standen und sagten, wollt ihr bei uns nicht ein Geschäft aufmachen? Mhm. Und haben gesagt, ja, natürlich machen wir das, die Begeisterung war da und so weiter. Haben gesagt, ja, wir haben unsere Leute, wir haben unser Netzwerk, wir haben kompetente Beratung und dann eine Woche später sind wir dann in eine angemietete Immobilie mit dem VW-Bus runtergefahren, der voll war mit Ware und dann war so bei uns der erste Schritt nach Dresden rein. Und ja, aber parallel gab es zu uns ein Unternehmen, was sich ähnlich entwickelt hatte wie wir. Das war die Firma Alles für Tramper in Berlin. Mhm. Also auch, man hatte sich da so seine Fights ausgeliefert, wer nun das tollere und schönere Unternehmen war. Wir hatten also auch eine parallele Wachstumsphase und die beiden Eigentümer hatten dann auch irgendwo gesagt, also wir wollen an für sich nicht mehr weiterarbeiten, wollt ihr uns nicht kaufen und dann sind wir darüber nach Berlin gegangen. Und das war damals für uns unternehmerisch, glaube ich, ein ganz elementarer Schritt gewesen, weil wir dann in eine Größe reingegangen sind, die global für die Branche noch völlig untypisch war. Denn wir haben da ein Geschäft mit über 5000 Quadratmeter eröffnet.
Wo ist das?
Und,
wo
war Steglitz das? War
Steglitz,
das gewesen.
Ach ja.
Und soweit hatte die Branche damals noch in Größenordnung bis maximal 500. Wir hatten dann in Hamburg unseren 1000 Quadratmeter Laden, aber auch vorher schon eine gewisse Historie hatten, dann eröffnet. Und ja, und da sind so diese Themen gewachsen, wie inszeniert man auch solche Flächen. Das sind natürlich andere Herausforderungen und ich kann dann natürlich nicht jetzt aus 20 Ständern 40 machen, nur weil ich doppelte Fläche habe, sondern ich muss natürlich die Begeisterung auf der Fläche generieren und da haben wir uns aber sich sehr, sehr stark entwickelt im Bereich Erlebnisshopping.
Das heißt, das Erlebnisshopping kam jetzt nicht aus einem Nachfrageeinbruch, so nach dem Motto, was können wir zusätzlich machen, sondern ehrlicherweise eher, man hatte die Fläche und musste überlegen, was mache ich mit der Fläche?
Ja, das war so ein Mix aus beiden gewesen dann. Wir haben natürlich aus den Beratungsgesprächen immer gesagt oder auch gemerkt, dass die Kunden immer Nachfragen hatten. Das war ganz gut, dass das so dünn ist, aber hält die Jacke auch warm? Das kann ja gar nicht warm halten, weil man immer Wärme mit Isolationsdicke vergleicht, aber nicht mit Isolationsfähigkeit. Und in dem Kontext haben wir gesagt, dann brauchen wir mal eine Kühlkammer, dass man sie da reinstellt. Das Gleiche kam dann mit Regenkammern, dass man sich dann dort bewegen kann, dass eine Jacke auch wasserdicht ist. Und wie wir einfach auch gesagt haben, wir müssen auch Sortimente inszenieren, dass das einfach auch so eine Begegnungsstätte ist, wo man einfach sagt, da musst du mal hingekommen sein, da musst du dich mal bewegen. Wohl wissend, dass diese Starrheit von Elementen auch ein großes Problem beherbergen. Dann, wenn man dann einmal solche starren Elemente implementiert haben, das
kann man nicht
Grausamste,
ne?
Ist dann eben eine große Kletterwand in einem Haus. Das kriegen sie nicht einfach verändert und das bleibt dann. Und die Erfahrung der letzten Jahrzehnte haben auch gezeigt, dass also auch jede Geschäftsdarstellung, jede Form der Warenpräsentation und der Flächenpräsentation nicht unendlich ist. Dann. Und wir haben gerade in der Entwicklung der Geschäfte der letzten 4, 5 Jahre definitiv also auch gezeigt, dass es anders gehen muss. Die Nachfrage ist eine andere und das hat seine Zeit gehabt und wir würden heutzutage nie wieder Geschäfte mit großen Wasserbecken oder Kältekammern oder sonstigen Beregnungsanlagen öffnen. Das war für seine Zeit ganz gut, aber heute sind ganz andere Herausforderungen, Anforderungen, auch Vorstellungen bei den Kunden. Und das muss man sich natürlich auch mal bewusst sein, dass einfach auch Handels- und Vertriebskonzepte nicht auf unendlich angelegt sind, sondern dass man sich auch hier permanent anpassen muss.
Ne? Ja, genau, ne, weil bestimmte Bausteine neu dazukommen, die es vorher noch nicht gab, oder Sportarten oder Outdoor-Aktivitäten oder Schwerpunkte. Ne? Ja. Und was gab es dann also Kältekammer, Regenkammer,
Wasserbecken haben wir noch dann neu und ja, der erste Schritt zum Thema Community, das ist ja für uns auch das Elementar. Man geht also nicht mehr, auch nur nicht zum Einkaufen, sondern es geht ja auch um das Sehen, Sehen, wir werden sprechen, mit Gleichgesinnten über seine Reise zu diskutieren, aber auch glaubwürdige und authentische Feedbacks zu kriegen, dass man auch mit Gleichgesinnten sprechen kann und sagen, so, ich möchte das und das machen und dass man auch Leute findet, die es schon mal gemacht haben und sich auch austauscht, aber auch dann Berichte und Themen bedienen und wir waren dann eben auch schon früh angefangen zu sagen, wo können wir Allianzen und Partnerschaften dann auch gründen. Dann. Mhm. Das fing früh an, dass wir eben auch Kooperationen mit Reisebüros hatten, wo wir einfach gesagt haben, gut, wenn der schon mal hier ist, dann muss ich auch mein Fährticket, mein Flugticket oder auch meine Lodge, wo auch immer letztendlich buchen, dass man hier adäquate Beratungszentren hatten. Das hat sich mittlerweile aber auch dann durch die Form des Reisebuchens geändert, weil die Reisebüros in sich ein komplett neues Business Case haben. Aber das Spannende war, was ich so vor jetzt 18 Jahren war das gewesen, wo wir gesagt haben, das Thema Fernreisen und Gesundheit hat ja auch viel miteinander zu tun, dass wir auch gemerkt haben, wie die Naivität vieler Menschen sind, die sich einfach in den Flieger setzen und sagen, ich fahre mal da und dahin und sich im Bereich der Reisemedizin und Gesundheit in den entsprechenden Ländern viel zu wenig auseinandergesetzt haben. Und es ist ja auch eine unangenehme Sache, die man gern verdrängt, aber wir haben auch eine gewisse Verantwortung daran gesehen, haben gesagt, da machen wir mal einmal die Woche abends Vorträge, dass man sagt, so, worauf muss ich achten. Hing auch damit zusammen, dass auch älter werdende Klientels da waren. Und dass dann eben auch plötzlich 60-, 70-Jährige extrem anspruchsvolle Touren gemacht haben, die per se, was die Gesundheitsresistenz betrifft, immer etwas anders drauf sind. Ja, und da haben wir schnell gemerkt, was für ein großes Potenzial war. Und da haben wir in Berlin unsere erste reisemedizinische Klinik gemacht. Also auch in Kooperation mit einem sehr renommierten Tropenmediziner. Und sind da relativ schnell ja zur populärsten und besten Impfstelle geworden, weil wir plötzlich ein tolles Wartezimmer hatten und die Kunden dann eben auch gesagt haben, gut, manchmal ist ja so ein Bequemlichkeitsfaktor, so, oh, jetzt nochmal zum Arzt gehen für eine Tetanus oder das Gelbfieber, das will ich nun nicht, aber ich sag, komm, das ist wichtig, kannst du hier gleich mitnehmen, hat wirtschaftlich gut funktioniert und soweit hat sich dieses Thema reisemedizinische Klinik jetzt mittlerweile bei allen größeren Häusern bei uns fest implementiert, sind 10 Stück, die wir jetzt in der Form dann in der Kooperation mit der Tropenmedizinischen Institution aus Berlin jetzt machen und das ist zum Beispiel eine Sache, wo man einfach aus seinem Raum des Handels rausguckt und sagt, was kann ich für Mehrwert schaffen, außer nur der Produkte, die dann da sind. Und das ist eben auch genau das Konzept, was wir eben auch seit 5 Jahren fahren, also weg von den starren Themen, die beiseite gesagt auch energetische Probleme haben, was immer wichtiger ist, Energiereduzierung, CO2-Abdruck, also so eine Kältekabine, das kann man also in dem Aspekt gar nicht mehr vertreten, weil einem auch der ganze ökologische Footprint des Unternehmens zerschossen wird. Aber dann haben wir eben auch gesagt, was können wir mehr bieten? Und wir haben jetzt in vielen großen Häusern sogenannte Clubhütten initiiert, wo wir dann eben 2 bis 3 Mal die Woche Vorträge und Veranstaltungen machen dann, wo wir den Kunden einfach sagen, nach Geschäftsschluss gewisse Themen, die für dich interessant sind, wo man einfach sagt, ich mache einen Schnitzkurs oder ich will gewisse Kreuzfahrten machen. Ich will in die und die Region reisen, wo wir dann einfach sich immer Vortragenden, Reisenden, Erfahrenen eine Bühne bieten, sich zu zeigen. Und die sind im Schnitt immer sehr gut zwischen 20 bis 80 Besuchern. Also es ist immer groß, aber trotzdem noch intim. Und dass wir hier eben auch tolle Vortragende, Gäste buchen, die dann eben durch die Filialen reisen und dann eben auch so einer Filiale zu einer Begegnungsstätte dann auch machen, was gut angenommen wird dann. Und das ist ein Tool, was jetzt also auch hochflexibel ist, was aber sich immer wieder neu bespielt werden kann, wo man auch sagt, ich gehe mal wieder zu Globetrotter hin, ohne jetzt nur irgendwas zu kaufen. Und wir kennen es ja auch aus anderen Wirtschaftsbereichen, wie das dann auch mit Küchenstudios, die dann Kochkurse gemacht haben, dann und wo man dann darüber gekommen ist, eine neue Küche wäre es dann auch mal. Ja. Sehr, sehr gut angenommen, toller Erfolgsfaktor und wird also auch noch weiterentwickelt. Und das andere Thema, was wir auch parallel gemacht haben, ist die sogenannte Werkstatt, dass wir also auch gemerkt haben, wie groß der Bedarf letztendlich auch im Rahmen der Nachhaltigkeit, das Thema die Liebe zum Produkt, was man hat und das auch sagt, das muss ich und das möchte ich auch repariert haben. Mhm. Das haben wir auch gesagt, dass es eben lieber ein bisschen mehr ausgeben, aber dann viele Jahre was davon haben. Aber es bleibt dann ja nicht aus, dass man mit seiner Jacke dann irgendwo mal in der Dornhecke hängen geblieben ist oder das Zeltgestänge gebrochen ist oder man hat nicht aufgepasst, der Zeltboden ist gerissen. Und insoweit haben wir hier Näher und Näherinnen, die dann im Geschäft Reparaturen ausführen können, also dafür sorgen kann, dass ich das Produkt nicht wegschmeißen muss, weil es eben defekt ist.
Das heißt, eine Funktionsjacke, die einen Riss hat, kann ich sozusagen wieder wasserdicht bekommen?
Das kann man alles wieder tapen. Wir haben natürlich bei hochkomplexeren Sachen, wenn wir ganze Zeltböden austauschen müssen, dann haben wir unsere zentrale Werkstatt im Logistikzentrum. Dort beschäftigen wir etwa 12 Näherinnen, wo dann eben alle Reparaturen dann hinkommen und wo wir dann einfach sich auch unter Nachhaltigkeitsaspekten, was immer wichtiger und immer gefragter ist, eben dieses Thema Care und Repair haben dann. Und das ist auch eine Nachfrage, das sind auch so Schulungsthemen, dass man auch den Kunden erklärt, wenn ich mir schon für 200-300 Euro einen Schuh kaufe, dann muss der, dass er auch über ganz viele Jahre seine Freude hat, muss er auch gewisse Pflege haben. Wenn ich eine hochwertige Jacke habe, wie wasche ich die oder wie gehe ich damit um, dass ich über viele Jahre meine Freude damit habe, ne, dass man den Kunden auch immer wieder das Thema Reinigung zu dem Produkt, die Liebe auch zu entwickeln, dass die Qualität stimmt. Im Regelfall hat man da zum Auto oder viele haben zum Auto eine höhere Liebe als dann zum Partner oder dann vielleicht auch zu seinem Gore-Tex-Jacke. Aber das sind Sachen, die sehr, sehr gut ankommen und wo sich auch so ein bisschen unser Bild zum Kunden und am Geschäft gewandelt hat.
Nur mal eine Frage. Und die Kunden, die jetzt zum Beispiel wiederkommen, weil sie etwas reparieren lassen, haben die Erwartungshaltung bei einer Jacke, das darf jetzt nichts kosten, wenn es repariert wird, oder sind die bereit, dafür auch den entsprechenden Preis zu zahlen, weil sie wissen, sowas kann es nicht umsonst geben?
Ja, so prinzipiell haben wir schon immer den Ansatz zu sagen, eine langlebige Zufriedenheit und auch eine lange Garantie auszusprechen. Aber das nutzen die Leute auch nicht aus, weil die genau unterscheiden und sagen, es war hier ein Qualitätsmangel des Produktes. Dann treten wir natürlich dafür ein. Aber die sind extrem dankbar, dass man auch sagt, ich habe mir jetzt mal diese Jacke, die hat 500 Euro gekostet. Die ist mir jetzt, ich bin da echt hängen geblieben, ist dumm gelaufen. So kann ich nicht mit rumgehen, aber ich bin trotzdem in der Lage, das zu reparieren. Da zahle ich auch gerne dafür. Und da ist einfach sich eine sehr große Dankbarkeit da, dass das überhaupt möglich ist und da ist auch die Bereitschaft, das also auch angemessen zu bezahlen. Dann. Die Diskussion findet in der Form gar nicht statt dann.
Okay. So, das heißt, also wenn man jetzt mal die bisherige Erfolgsgeschichte betrachtet, wie viele Stores gibt es jetzt mit dem heutigen Tag? 20, ne? Dann war das getrieben von einmal Filialisierung, also mehr Stores aufmachen, das Thema Erlebnis, Kältekammer, Kletterwand als Beispiel. Dann heute ist es mehr sozusagen der Gesundheitsaspekt und die Community, also die Menschen, die Kunden sozusagen auch noch zu behalten, zu informieren, sich zu binden und auch sozusagen das Thema Reparatur, ne?
Ja, was aber dann wieder unter dem großen Deckmantel der Nachhaltigkeit ist. Da muss ich ja auch sagen, da hat sich unsere Unternehmensausrichtung auch in den letzten 10 Jahren extremst professionalisiert und neu ausgerichtet. Also wenn man Also ich möchte auch sagen, dass wir in der Gründungsphase nicht darüber nachgedacht haben oder hat sich das Thema darauf beschränkt, dass man gesagt hat, ja, man hinterlässt die Natur so, wie man sie vorgefunden hat. Mhm. Aber so einfach ist das Leben nicht mehr, sondern wir haben einfach hier Probleme, was das Thema Klima und CO2 betrifft und wir tragen natürlich eine gewisse Mitverantwortung. Wir müssen natürlich auch sehen, wie wir damit umgehen, einerseits wirtschaftlich, aber auch, weil das Thema der intakten Natur für uns die Grundlage unseres Business ist und wir Millionen von Kunden in die Natur schicken und sagen, also da müssen wir also auch letztendlich in der Form entsprechend vernünftig mit umgehen und haben hier an für sich im Bereich der, ja, des internen Unternehmenswesens, aber auch der Sortimente, der gesamten Kommunikation hier einen ganz harten ethischen Kodex auch entwickelt, wo wir im Moment sind, wo wir hinwollen und letztendlich, wie wir uns entwickeln. Und das Schöne ist an für sich, dass wir mittlerweile auch einen Zeitgeist haben, wo die Kunden also auch das deutlich stärker hinterfragen werden.
Ohne geht's also
das war, möchte ich sagen, das ist erst seit 3-4 Jahren so. Mhm. Und wir waren schon früh damit angefangen und haben dann vor, ja, zwar vor gut 15 Jahren eine Kooperation zum Beispiel mit Greenpeace gemacht, wo wir gesagt haben, die ja auch berechtigt, dass also auch bemängelt haben bei einigen Produkten schon frühzeitig und haben gesagt, Mensch, lass uns doch mal Produkte entwickeln, die hier diese Standards erfüllen. Das ist ja keine Antwort, dem Kunden zu sagen, du sollst keine Fahrradtasche haben, sondern aber dann, wenn es eine gibt, wo man einfach sagt, die kann ich unter dem Aspekt ganz anders darstellen, da kann ich auch hinterstehen. Und haben dann eben auch mit der Industrie Produkte entwickelt, die aber auch naturgemäß teurer sind und teurer sein müssen. Das haben wir, gleiche Diskussion haben wir jetzt in im Lebensmittelbereich. Also die Erwartungshaltung, Nachhaltigkeit und Tierwohl oder tolle Produkte, ohne dass man sagt, das kostet nicht mehr, das geht eben nicht dann. Aber da war die Ernüchterung relativ groß gewesen, dass man dann doch eine Produktrange hatte, wo man sagt, hier hast du eine Alternative. Und der Kunde an für sich nicht bereit war, dafür mehr Geld auszugeben. Man war eben noch zu früh da. Es gab ein kleines Klientel, aber es hat sich wirtschaftlich nie getragen dann. Und das muss ich sagen, das hat sich komplett stark gewandelt. Ne? Und wir haben dort für uns ein eigenes Label definiert, die grünere Wahl, weil wir auch gesehen haben, wir haben einfach so eine Labelvielfalt und dass der Kunde sehr, sehr orientierungslos ist und haben mit sehr, sehr hohen Vorgabestandards gesagt, das implementiert an für sich ein sehr, sehr hohes Niveau, was in sich also auch die Daumenschrauben immer noch härter gemacht werden, aber wo wir den Kunden jetzt erstmal sagen können, wenn du das und das Produkt siehst, hast du eine Wahl, wo wir dir auch sicherstellen, dass es erfolgreich ist und wir werden bis 2025 unser gesamtes Sortiment, wir fahren im Moment jetzt ein knappes Drittel mit solchen Produkten, dass wir das bis 2025 auf 100% umgestellt haben und denken damit, dass wir also noch einen sehr guten Beitrag zum leisten und die Kunden also auch letztendlich diesen Weg mitgehen und wir haben ja auch letztendlich durch die ganzen Jugendbewegung gemerkt, dass es da mittlerweile auch angekommen ist dann und
das sind Thema, die Kunden der Zukunft, ne?
Ja, zu konsumieren und dann war es gewesen, das wird so nicht mehr funktionieren. Genau. Und da muss sich der Handel natürlich auch Gedanken machen, welche glaubhaften Antworten er darauf gibt.
Dann, ne? Genau. Ja, das finde ich sehr gut. Ich habe das natürlich schon gelesen. Und in diesem Prozess, wenn man jetzt die richtigen Produkte haben will, die richtigen Lieferanten heißt es ja, war das eher so, dass Sie Lieferanten austauschen mussten oder mit den Lieferanten gemeinsam Produkte entwickeln konnten?
Das kann nur ein gemeinsamer Weg sein. Dann einfach, wir ja schwerpunktmäßig ein Retailer sind, wir sind natürlich unsere Unternehmensgruppe auch Marke und da haben unsere Unternehmensgruppenmarken schon sehr, sehr hohe Standards. Aber wir verstehen uns an für sich auch repräsentativ, viele andere Marken darzustellen. Nun muss man sagen, dass unsere Branche da schon gar nicht so schlecht ist, war und auch da sehr führend ist. Dann jetzt als deutsches Unternehmen kann man die Firma VD mal nennen, die auch aus einer Billignische rausgekommen sind und einfach auch global hier einen ganz tollen Job macht. Noch älter ist das amerikanische Unternehmen Patagonia was man kennt, was schon sehr, sehr früh einfach auch gesagt hat, bei uns gibt es gewisse Produkte, die verkaufen wir auch nicht, auch wenn wir wissen, dass wir es kommerzialisieren.
Ja, die sind ja kompromisslos fast,
kann man sagen. Ja, und das ziehen jetzt immer mehr Marken nach, aber man merkt also schon, dass die Ernsthaftigkeit bei einigen nicht gegeben ist. Nein, mhm. Insoweit haben wir natürlich ganz klar strategische Markenallianzen jetzt aufgenommen und das auch den Marken klar, also auch unsere Zieldefinition genannt. Das ist aber auch ein Gebot der Fairness. Und sagt, pass mal auf, wenn du in 2-3 Jahren mit uns noch zusammenarbeiten willst, dann musst du das und das erfüllen. Und wenn es da klare Konzepte und also auch klare strategische Richtlinien geht, dann macht man das mit ihm zusammen. Mhm. Aber ich muss auch sagen, es gibt durchaus Marken, die einfach sagen, gut, das ist in dem Niveau, das ist nicht unser Ding. Wir glauben, dass wir da zu viel verlieren. Hm. Und solche Marken listen wir auch aus und shiften dann auch auf andere um. Aber erfreulicherweise gibt es da genug Potenzial im Markt, dass wir deshalb nicht an Angebotsvielfalt leiden.
Ne? Ja, gut. Ja, das ist auch ein gutes Beispiel für andere Händler, weil so eine Umstellung ist ja, geht ja nicht von allein, und ich weiß es aus persönlicher Erfahrung, das kostet Zeit, viel Arbeit mit den Lieferanten, das hinzubekommen, aber die Großen haben eben auch die Möglichkeiten, ihre Händler so ein bisschen unter Druck zu setzen und das zu erzwingen, was notwendig zu machen ist.
Ja, und das ist ja auch in der, auf der Produktionsseite genau das Gleiche dann. Also ich kann jetzt nicht jetzt zu meinem Asiaten hingehen, der mich 10 Jahre wirklich gut bedient hat, und dann sagen, nächstes Jahr will ich das nur noch so haben. Sondern das ist auch unfair, aber ich muss ihm Wege aufzeigen, und so laufen ja auch viele Auditierungen und Zertifizierungen, dass man sagt, also wir haben eine kurzfristige Zielsetzung, absolute No-Gos, die noch ganz schnell umgestellt werden müssen, aber dann haben wir nächstes, übernächstes Jahr und in 4 Jahren müssen wir dahin, das wird permanent auditiert und dann geht man den Weg gemeinsam mit und das hat sich einfach sehr gut bewährt und mittlerweile ist das also auch global fast in jeder Ecke angekommen. Dann.
Okay, so, das Thema Nachhaltigkeit eben auch ein ganz wesentlicher Baustein für zukünftiges Wachstum. Jetzt so mit dem, weil Wachstum frage ich deshalb, also Sie haben selber irgendwo, habe ich das in einem Interview gelesen, haben gesagt, Krise, die Antwort auf die Krise wird sein, dass wir noch mehr Läden aufmachen. Die neuen Läden sehen ein bisschen anders aus, also sind eigentlich wieder kleiner, ne? Das heißt, weniger Fläche, aber dann eben anders gestaltet mit anderen Schwerpunkten. Vielleicht könnt ihr mal so sagen, wonach Sie jetzt gucken.
Ja, also man muss sich natürlich bei jedem Geschäftskonzept, nach jedem Sortiment und jeder Idee, die man verkauft, auch Gedanken machen, wie funktioniere ich in 5 oder wie funktioniere ich auch noch in 10 Jahren dann neu. Und wir wissen, dass der Handel, und das haben uns die letzten Monate besonders mal aufgezeigt, sehr volatil, sehr viel externe Einflüsse, sehr viel Verschiebungen hat. Wir haben nach wie vor das Thema On- und Offline-Business, wo wird der Kunde in Zukunft kaufen, wie kauft er? Und ich muss natürlich dann, also auch wenn ich in solche Flächenentwicklung investiere, auch wirtschaftlich langfristig sicherstellen, dass es funktioniert. Dann, ne? Nun sind wir historisch mit diesen großen Häusern 6.000, 7.000, 8.000 Quadratmeter gewachsen. Dann haben wir die natürlich auch in Metropolregionen in Deutschland präsentiert, wo wir auch gesagt haben, da haben wir auch in dem Einzugsgebiet unsere 2 Millionen Menschen, die da wohnen, die dann auch so ein Geschäft tragen können, dann ist dann der Platz irgendwo besetzt. Aber das große Problem ist, wenn so ein Haus mal nicht funktioniert, dann ist das, da haben sie ein richtiges Problem.
Ja.
Und das wird und kann man in der Form auch künftig nicht mehr machen. Das zeigen uns also auch die großen Kaufhäuser, die also auch hier in Schieflagen gekommen sind, weil sie eben diese Flexibilität auf der Fläche in den Standorten nicht mehr haben. Und das ist an für sich auch eine ganz einfache Erkenntnis, dass ich lieber, wenn ich 10 kleine Läden aufmache, 2 nicht funktionieren, immer noch gut funktionieren, mit den anderen 8 Läden wirtschaftlich. Aber wenn ich dann ein ganz großes Haus mache, was nicht mehr funktioniert, dann ist die ganze Firma kaputt. Und soweit haben wir auch klar gesagt, auch in der Anspruchshaltung, on und offline, dass wir lieber dann auch mit verhältnismäßig klein und klein, 1000 Quadratmeter ist auch noch viel, dass wir eben hier vor 5 Jahren begonnen haben, einfach 2 Testgeschäfte. Das eine war hier in Hamburg in der Stadt Georgstraße dann und das andere haben wir dann in Düsseldorf eröffnet, wo wir auch gesagt haben, wie sind wir in so einem Markt präsent, wie leistungsfähig sind unsere Häuser und da ist an sich schon die Erkenntnis gekommen, dass es mir Sinn macht, in diesen kleineren Einheiten zu agieren. Insbesondere ja auch selbst so ein großes Haus wie hier nur einen kleinen Teil des gesamten Sortimentes anbieten kann, was wir zeigen. Und der Kunde, die Kundin ist als solches mittlerweile ja auch durch die ganzen Portale, durch das Internet verwöhnt, dass sie auch sagen, ja, wenn ich das jetzt haben möchte, dann habe ich es auch, glaube ich, in tausendfach verschiedene Ausführungen, dass man hier zwar sagen kann, wir können dir noch helfen, das richtige Produkt zu finden, aber auch das, was manchmal die Erwartungshaltung ist, auch nicht alles angeboten werden kann. Und soweit ist es dann irgendwo ein Backbone eines großen, starken Logistikzentrums viel sinnvoller, dass man das Produkt dann schnell aus der großen Produktvielfalt in die Filiale bekommt, viel sinnvoller. Und ansonsten ist also auch ganz klar die Erkenntnis da, dass man im Umfeld einer Filiale auch die besten Online-Umsätze hat. Man hatte ja immer gedacht, das kannibalisiert sich und sagt so, wenn du dann online bist, dann brauchst du kein Geschäft. Der Kunde will und braucht und muss diesen Touchpoint-Filiale haben. Und insoweit ist für uns aber sehr auch die ja im vorletzten Jahr 5 neu eröffneten neuen Geschäfte in diesem Bereich 1000 Quadratmeter. Wir sind natürlich jetzt in eine sehr ungünstige Zeit. Wir haben noch nicht ein volles Geschäftsjahr, aber das Feedback und die erste Entwicklung zeigen sich da und für sich, dass das die richtige Entscheidung, der richtige Weg ist. Und deshalb setzen wir natürlich auch aktuell da drauf. Und man muss natürlich auch gestehen, dass wir jetzt auch einen Mietermarkt haben, dass sich also auch hier teilweise ja unerschwingliche Lagen, auch wirtschaftlich nicht tragfähige Lagen mittlerweile auf ein Niveau bewegt haben, wo man einfach sagt, da kann man auch tragfähig ein Geschäft entwickeln, dass wir diese Chance im Moment auch nutzen, uns auch an weiteren Städten dann also auch zu präsentieren. Ja.
Nehmen wir mal das Beispiel hier Gerhardstraße. Wenn da ein Kunde einkaufen geht bei Globetrotter und findet dort nicht das, was er gehofft hat zu finden, wird er eher sagen, okay, ich muss jetzt nach Barmbek in das große Haus, oder wird er sagen, ich muss digital gucken?
Ja, das ist an sich immer so ein Thema, ob das jetzt ein Hamburger ist oder ob er dann in der Richtung dort arbeitet oder ob es ein Tourist ist, der zufällig da ist und dann irgendwo auch am nächsten Tag woanders ist. Dann. Aber das ist ja das Schöne, dass Sie dann als omnikanaler Dienstleister die Vielfalt aller Möglichkeiten nutzen können dann. Und das ist an sich das, was passiert und was mittlerweile auch für uns ein wirtschaftlich notwendiger Bestandteil einer Filiale ist, diese digitalen Verkäufe. Die finden dann entweder statt, dass der Kunde sagt, ich finde das Produkt nicht, ich möchte es aber haben, dass unsere Mitarbeiter alle mit Tablets ausgerüstet sind und eben dann auf das Gesamtsortiment zurückgreifen können und sagen, die Jacke ist im Moment, du möchtest sie in Rot haben, aber ich habe sie nur in Blau. Die Größe kennt man, ich schicke sie dir in Rot nach Hause und dann hast du sie dann 2-3 Tage später da. Umgekehrt kann man sagen, pass mal auf, wenn du jetzt nächsten Sonntag kommst, dann liegt sie bei mir im Laden, dann kannst du sie ja nochmal angucken, also auch ins Geschäft schicken. Und insoweit ist an sich die Digitalität und das verlängerte Ladenregal, wie es dann auf Norddeutsch heißt, dann für uns ein ganz, ganz elementarer Bestandteil. Wichtig natürlich, dass die Mitarbeiter technisch, also auch ausbildungsmäßig dort dann auch ausgerüstet sind und die haben dann so ein Staff-Login auf dem iPad und dann können sie dementsprechend auch interagieren. Und das ist also ein ganz, ganz entscheidender Bestandteil geworden. Plus natürlich dem, und das kritisiere ich ja auch mal, mein Kollege und Kollegen im Handel allgemein, wenn wir nicht in der Lage sind, unsere Leistungen, unsere Sortimente digital in den Wohnzimmern präsent zu machen, dann dürfen wir auch nicht wundern, dass die Kunden nicht in den Laden kommen. Also der Kunde per se, es wird ja immer darum gemeckert, ihr kauft nur im Online ein und geht nicht mehr in die Geschäfte, ist ja nachvollziehbar. Wenn ich nicht weiß, es ist im Geschäft verfügbar oder ich renne durch 5 Geschäfte durch und sage, habe ich nicht, und der 6. sagt mir, kann ich dir bestellen, sagt, das kann ich auch alleine. Aber wir haben doch mit den Innenstädten, mit den Einkaufszentren, mit den Einkaufsstraßen, haben wir doch die schönsten Logistikzentren. Nur gucken Sie mal, wie wenig da in der Lage sind, eben Ihre Produkte präsent zu machen. Und wenn ich hier in Hamburg sitze und sage, ich suche das und das, die Marke, das Produkt, und dann hebt einer die Finger, bei mir im Laden liegt das, kannst du auch reservieren lassen, dann ist man ja auch bereit, dahin zu fahren.
Genau.
Und das ist einfach sich dieses Click and Reserve oder Click and Collect, wo ich mir dann auch das gesichert in die Filiale schicken kann, mir nochmal angucken kann und das dann auch kaufen kann. Und da haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Dann auch dahingehend, dass der Kunde dann auch noch mehr kauft. Dann also erstmal bekomme ich ihm dann aus seinem Zuhause ins Geschäft rein. Er setzt sich dann wieder mit unseren Mitarbeitern auseinander, mit dem Sortimenten und geht in der Regel fast einfach nochmal in einem zusätzlichen Verkauf aus dem Geschäft dann.
Ja, nun haben Sie natürlich seit Anfang der 90er Jahren Erfahrung im Digitalbereich gesammelt. Ne? Online-Katalogverkauf, Online-Verkauf, also die Dinge haben sich fast natürlich weiterentwickelt. Händler, die das bislang nicht gemacht haben, die jetzt sozusagen durch Corona vielleicht sich erst getrieben fühlen, das zu machen, die stehen natürlich vor einem Riesenberg. Kann man nachvollziehen, ne? Was sagen Sie denen, es trotzdem machen oder sich Zeit lassen oder was würden Sie denen
empfehlen? Nein, also generell muss ich mal mit einem Missverständnis aufräumen, dass man irgendwo glaubt, Online-Business heißt Pakete verschicken. Dann, ne? Mhm. Das heißt es beileibe nicht, mhm. sondern es geht ja im ersten Schritt darum, dass ich mit meinem Geschäft, auch mit dem kleinsten Geschäft, digital erstmal signalisiere, hier bin ich. Mhm. Das waren früher die gelben Seiten, die gibt es nicht mehr. Da einer sagt, was ist da denn? Da muss man schon ein paar Jahrzehnte Handel mitgemacht haben. Das war eben dieses Branchenbuch, ja. wo man reingeguckt hat. Was letztendlich heute ein digitales Muss ist, zu sagen, das ist mein Geschäft, ich bin hier zu finden, das ist meine Leistung, das ist mein Sortiment. Und Sortiment heißt nicht nur, ich habe Marke A und B, sondern ich muss tatsächlich auch in einem Folgeschritt dann auch über meine Warenwirtschaft meine Verfügbarkeiten aussteuern. Ich weiß nicht, wieso viele so viele Angst haben. Die meisten haben Warenwirtschaften, sollten auch Warenwirtschaften haben. Und dann kann ich auch letztendlich sagen, die Marke, das Produkt habe ich auch da. Und zu glauben, ja klar, 1-2% sind nicht da. Ladendiebstahl, die Kunden waren in der Kabine, hat es mitgenommen. Aber deshalb kann ich mir doch nicht 99% Geschäft wegnehmen, was ich dann letztendlich auch in der digitalen Welt draußen habe. Und da ist die Technik mittlerweile so leistungsfähig und so bezahlfähig geworden.
Okay, wenn man jetzt noch ein bisschen nach vorne guckt, also Sie haben jetzt ein Modell entwickelt, irgendwo zwischen 500.000 Quadratmeter Fläche. Die Digitalisierung ist vorbereitet und kann genutzt werden, also die muss man jetzt nicht neu erfinden. Das heißt, das Modell könnte man, wenn es denn jetzt Corona nicht gegeben hätte, hätte man das schon ausgewertet, aber jetzt gibt es ja, ist ja eine kurze Zeit, vielleicht noch, bis man sozusagen da eine vernünftige Grundlage zur Auswertung hat. Was glauben Sie, wie viel kann man denn dann an Läden noch machen?
Ja, also wir haben für uns natürlich eine gewisse Größenordnung definiert und man, wenn man es top-down guckt und sagt so, das Konzept 1000 Quadratmeter, kann man sich betriebswirtschaftlich hochrechnen, was ich dort auch an Umsatz machen muss, das dann irgendwo auch sich Thema Miete, Personal letztendlich auch trägt. Ich muss ja auch dann irgendwo, wenn ich filialisiere, einen etwas ähnlichen Standard haben, nicht, dass jede Filiale wieder seine Besonderheit in den Sortimenten und Flächen hat, dass wir hier auch sagen, wir brauchen an für sich immer eine Stadt mit 200.000 Einwohnern. Wir haben natürlich gute Erfahrungen über unsere Daten aus dem Versandgeschäft, dass wir auch wissen, wie nachfragestark sind wir da oder sind wir da über- oder unterproportional vertreten. Und wir haben für uns sich eine Größenordnung noch von 20, 25 Standorten in Deutschland jetzt also auch ausgemacht, wo es dann funktionieren kann. Ja, und wir haben natürlich auch jetzt so ein historisches Zeitfenster, dass natürlich auch viele Geschäfte unserer Branche jetzt Nachfolgeprobleme haben. Die Szenerie, haben wir gesagt, so 79 in den 80er Jahren, haben sich dann natürlich dann auch viele kleine Geschäfte entwickelt, die sich jetzt also auch alle so jetzt ihren 40 Jahre Hut dann hochhalten. Und ja, wenn man sich dann ausmacht, man fängt so, es waren viele so Reisen und Studenten, die dann so mit 20, 25 angefangen sind, die dann jetzt alle so im Zeitfenster 60, 65 sind. Und so weit sind wir natürlich auch in vielen Gesprächen dann einfach auch zu sagen, wir übernehmen Standorte. Das Kapital liegt für mich weniger an den Standorten als in den Mitarbeitern, die dann authentisch und wirklich gut geschult und hocherfahren dann einfach auch dann bei uns
zur Verfügung stehen. Und wäre das auch ein Weg, sozusagen als Marke Globetrotter unter ein Dach zu schlüpfen, jetzt meinetwegen eines Warenhauses oder eines, nehmen wir jetzt Peek und Cloppenburg, die haben irgendwo zwei Etagen zugemacht oder Kaufhof Karstadt machen Etagen zu, dass man sagt so, da gehe ich rein und kriege meine bis zu 1000 Quadratmeter auf einer separaten Etage, aber ich lebe dann auch natürlich von der Kundenfrequenz, die es im Haus von Karstadt gibt.
Ja, das macht definitiv Sinn. Also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Wir machen uns natürlich auch mit den großen Häusern Gedanken und das gebe ich auch zu, dass eben auch die Hochzeiten dort vorbei sind und das Umsatzniveau zu erhalten ist schon sehr herausfordernd. Dann mit zunehmenden Investitionen und ja, auch Kostenstrukturen, es ist dann teilweise auch in einigen Häusern zu viel Fläche da dann. Und dann versucht man natürlich Allianzen, Kooperationspartner zu finden, die dann reinpassen. Wir haben einige kleinige gut gefunden. Aber umgekehrt merken wir natürlich auch im Markt, dass viele große Häuser, jetzt die angesprochenen, sich also auch Gedanken machen, wie passt oder wer passt zu uns dazu. Dann führen wir Gespräche, das macht also auch Sinn. Aber es macht erst in dem Moment Sinn, wenn natürlich auch man unter das Dach passt.
Dann ja, genau.
Und insoweit muss der Anspruch des Sortimentes, der Qualität und der Unternehmensphilosophie schon ein bisschen deckungsgleich sein, weil dann gewinnen auch beide Partner davon, dass man auch sagt, so, du hast einerseits Kunden, die gut zu uns passen und andererseits welche, die zu euch passen. Und ich würde mich sicherlich unter dem Dach eines Fast Fashion Hauses nicht wohlfühlen, beziehungsweise würden wir nicht reinpassen, aber ein hochwertiger Textilit, wunderbar dann. Ne? Und das macht durchaus Sinn und das ist ja auch unter Kostenaspekten durchaus wesentlich effizienter.
Und ja, Sie haben ja jetzt seit 2015 auch sozusagen eine neue Eigentümerstruktur und das erlaubt ja vielleicht auch über die Grenzen hinaus zu wachsen, ne?
Ja, also das, ich weiß nicht, wo ich da jetzt anfangen soll, aber ich glaube, wir hatten ja eben das Thema Nachfolge, dass man sich dann irgendwo auch die ehrliche Frage geben wird, wenn man so ein Lebenswerk, was man durchaus sagen darf, und auch so ein tolles Unternehmen aufgebaut hat, auch eine Verantwortung trägt, wie geht das weiter und wie funktioniert dieses Konzept auch in Zukunft weiter dann. Und da sollte man nicht dann in dem Fall anfangen, sich Gedanken zu machen, wenn man aufhören will zu arbeiten, sondern zeitlichen Vorlauf dann auch braucht. Und für mich war es an und für sich dann schon vor 10 Jahren sehr klar geworden, dass wir im Handel Entwicklungen und Tendenzen haben, die das gelernte System ja nicht mehr funktionsfähig darstellen. Gelernte System meine, ich kaufe irgendwo was und verkaufe es, also dieses klassische Business to Consumer, das geht so nicht mehr, weil wir einfach eine extreme Vertikalisierungsentwicklung haben. Vertikalisierung meine ich eben, dass also auch viele Marken zu Händler werden, teilweise Händler aber auch zu Marken, was aber auch eine wesentlich größere Herausforderung ist. Aber dass man irgendwo, wenn man nicht in der Lage ist, die gesamte Wertschöpfungskette darzustellen, das heißt also von der Produktion, Entwicklung, Herstellung des Produktes bis zum Kunden das zu machen, einfach auch gar nicht mehr in diesen Kosten- und Entwicklungsstrukturen mithalten kann. Und diese Erosion haben wir gemerkt, dass also viele unserer Marken unsere größten Wettbewerber geworden sind, die natürlich eine ganz andere Wertschöpfungskette haben, weil sie natürlich dann irgendwo den Zwischenhandel nicht mehr drin haben und diese Entwicklung ungebrochen weitergeht. Und auch ich dann gesagt habe, wie können wir uns in diesem Konzert wiederfinden und wie können wir uns hier in dieser Form also auch langfristig entwickeln, und habe da an einem Jahr an eines unserer wichtigsten und größten und ersten Lieferanten bin ich eben rangetreten, Firma Fjällräven, die auch historisch ja auch von der ersten Stunde bei uns mit da war, die jetzt rein aus der Markensicht schon eine gute Erfahrung im Retail-Bereich mit zugekauften Einzelhandelsgeschäften in Schweden und Finnland hatte und über die Distributionsschiene wahnsinnig erfolgreich sich präsentiert hatte. Und ich bin dann eben an die Eigentümer rangegangen, habe gesagt, was halten die davon, wenn wir eben auch in Deutschland unter euer Dach schnüpfen und dann eben als globales, aber sehr werteorientiertes, und das ist also auch wichtig, man muss zusammenpassen vom Sortiment, aber auch von den Wertvorstellungen. Und da passte wirklich alles wunderbar zusammen. Wohl wissend, dass wir zur damaligen Situation wahrscheinlich wesentlich mehr ein horrendes Geld gekriegt haben, aber entscheidend ist für mich an für sich dann auch gewesen und unserer damaligen Eigentümerstruktur, dass wir gesagt haben, also die Werte, die wir aufgebaut haben und groß geworden sind, das soll dann also auch innerhalb dieses Konzerns weitergelebt werden. Und wir haben ja auch genug Negativbeispiele. Das Thema Wolfskin ist ja auch schon gefallen, wo dann eben über Private Equity solche Unternehmen also auch wirklich kaputtgeschoben werden und auch Ideale nicht mehr da sind, wo sie mal gewesen sind. Ist uns und ist mir das eben auch gelungen, das zu machen. Und jetzt sind wir innerhalb dieses Phoenix-Konzerns aufgehoben, börsennotiertes Unternehmen, aber auch Familieninhaber geprägt. Dann das Unternehmen Globetrotter ist jetzt auch zukunftsfähig gemacht. Und da ist man auch ein bisschen stolz drauf, dass man auch sagt, so jetzt hat man das der nächsten Generation auch übergeben. Dann viele Unternehmer und Unternehmer glauben ja, dass ihr Leben irgendwie unendlich ist. Dann sind wir hier also auch in einen sehr guten Schoß gefallen und hat uns auch geholfen, jetzt in dieser schweren Krise da einfach auch durchzukommen. Man merkt also auch, dass Unternehmen, die international aufgestellt sind, auch wesentlich mehr ausgleichen können. Mhm. Wir haben natürlich hier im deutschen Markt auch massivst gelitten. Und ja, wir sind eben bei 3/4 stationär, 1/4 online. Immer eine Situation, wenn man im Online wächst, sich verdoppelt, dann fehlt immer noch die andere Hälfte. Ja. Und das war natürlich jetzt sehr, sehr schwer für den deutschen Markt durch die langen Schließungszeiten, die man hatte. Aber man merkte eben auch, dass man innerhalb des Konzerndachtes waren wieder die asiatischen Märkte, die russischen, aber auch die amerikanischen, die skandinavischen sowieso, die gelebt haben. Und Skandinavien war ja ohnehin Phänomen gewesen, weil die permanent geöffnet haben. Die sind aber auch nicht gereist, sind im eigenen Land unterwegs. Und so weit haben wir da stark geboomt. Und so weit hat uns unser schwedisches Unternehmen sehr, sehr stark geholfen, einerseits die Probleme und Defizite in Deutschland auszugleichen. So ein Merkmal für sich, dass so eine größere, breitere Aufstellung einfach sich auch sehr hilfreich ist für eine langfristige Stabilität.
Das heißt, wenn ich das alles mal zusammenfasse, das Geschäftsmodell sozusagen ist vorbereitet für die Zukunft mit Eigentümerstrukturen dahinter, die auch gewährleisten, dass die Marke Globetrotter und die Arbeitsplätze für die Mitarbeiter voraussichtlich alle erhalten werden können und dann nicht sozusagen in eine Ungewissheit gehen. Das ist ja eine tolle Geschichte, finde ich. Und vielleicht auch ein gutes Beispiel für viele andere, die vor ähnlichen Gedanken und Aufgabenstellungen stehen.
Ja, und klare, wichtige Zielsetzung. Und ich bin stolz darauf, dass der Konzern und so sich für uns alle, für alle Unternehmenstöchter, Marken- und Retail-Bereiche definiert hat, also globales Vorbild in puncto nachhaltiges Unternehmen zu sein in unserer Branche. Das ist eine echt taffe Herausforderung, was da alles auch gefordert wird. Aber dass man auch letztendlich auch Inhaberstrukturen haben, die einfach sagen, also der Profit, der muss zwar da sein, der Ertrag, aber ich stelle das zurück und für uns ist das mindestens, wenn nicht sogar der höhere Stellenwert. Also letztendlich Nachhaltigkeit vor Wachstum zu setzen. Und für so ein Unternehmen macht es auch wirklich unheimlich Spaß zu arbeiten. Und das merkt man auch bei den Mitarbeitern. Die machen sich auch mehr und mehr Gedanken, was ist das für ein Unternehmen oder für was für ein Unternehmen arbeite ich dann. Und insoweit können und werden wir auch nur so gut sein, wie unsere Teams, unsere Mitarbeiter auch im Unternehmen das eben auch abbilden und dem Kunden gegenüber zeigen. Und wenn das funktioniert, funktioniert auch Stationärgeschäft dann definitiv dann.
Ja, wunderbar. Damit wäre ich jetzt am Ende sozusagen, nicht am Ende, aber durch mit meinen Fragen. Dann darf ich mich herzlich bedanken für das sehr informative Gespräch und wünsche für die Zukunft von Globetrotter viel Erfolg. Persönlich Ihnen für die Leitung und für die nächsten Zeiten, für den nächsten Trip, wo immer das dann hingeht. Viel Spaß dabei und auch weiterhin gute Geschäfte.
Dankeschön.
So, nicht vergessen, in der nächsten Woche erscheint Teil 2 und dann geht es weiter mit der Führung und Weiterentwicklung seiner Mitarbeiter. Viel Spaß dabei und bis dahin bleibt gesund und munter.